Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Gerade erst hatte in Salzburg Ein neuer Jedermann Premiere, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes also. Ab morgen wird bei den Festspielen ein weiteres Stück gezeigt, das von unserem Umgang mit dem Tod erzählt. Regisseurin Karin Henkel adaptiert Michael Hanekes Oscar-gekrönten Film Amour, Liebe. Zum Ensemble gehört auch Schauspielerin Katharina Bach. Wir sprechen gleich mit ihr über dieses außergewöhnliche Projekt und besuchen in der europäischen Kulturhauptstadt Temeswar das Deutsche Staatstheater. Bei den Salzburger Festspielen hat Regisseurin Karin Henkel 2021 mit Richard the Kid and the King einen gefeierten, preisgekrönten Theaterhit zustande gebracht. Hauptdarstellerin Lina Beckmann wurde dafür etwa mit dem Faust ausgezeichnet. Nun hat sich Karin Henkel für Salzburg ein neues Projekt überlegt, eine Koproduktion mit den Münchner Kammerspielen. Michael Hanekes Film Amour, Liebe von 2012, ein Kammerspiel über das qualvolle Sterben und Abschied neben eines alten Ehepaars. Im Film gespielt von Emmanuel Riva und Jean-Louis Trintignant. Der Film hat damals unzählige Preise gewonnen, auch den Oscar für den besten ausländischen Film. Ein sehr harter Stoff, der sich nun in Salzburg in völlig neuer Form präsentiert. Im Ensemble dabei ist Schauspielerin Katharina Bach. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Hallo.
Lassen Sie uns erstmal kurz über den Film sprechen. Ich habe ihn jetzt auch noch mal gesehen vor unserem Gespräch. Kannten Sie ihn, als das Angebot auf Sie zukam?
Ja, ich kannte den Film. Ich habe den damals gesehen, als der in die Kinos kam und dann aber jetzt die ganzen Jahre auch nicht mehr.
Und für alle, die ihn nicht kennen, es geht also, um das nochmal etwas präziser zu sagen, um ein gut bürgerliches älteres Ehepaar in Paris. Die Frau wird nach einem Schlaganfall pflegebedürftig, der Ehemann kümmert sich um sie. Es ist aber ein ziemlich furchtbarer Zustand für beide und es endet damit, das kann man vorausnehmen, weil es eigentlich auch am Anfang des Stoffes schon klar ist, dass der Mann seine lebensmüde Frau tötet und dann Selbstmord begeht. Der Film ist ganz kühl und sachlich und naturalistisch. War das von Anfang an in dieser Produktion klar, dass man das so nicht auf die Bühne bringen kann?
Genau, das war von Anfang an klar. Karin Henkel hat sich sofort dagegen entschieden, ein Kammerspiel daraus zu machen, weil, glaube ich, auch sehr klar ist, dass dieser Film so eindrücklich ist, dass man den jetzt nicht auf dem Theater zu kopieren hat. Und dementsprechend haben wir jetzt auf den Proben ja eine theatrale Umsetzung gesucht, große Bilder und erzählen den Stoff auch ein bisschen anders. Also wir haben eher so eine, ich würde sagen, einen Erinnerungsraum geschaffen, wie man sich vielleicht im Leben zurückerinnert und fragt, ab wann wurde es schrecklich, wie ist es schiefgelaufen, wie kam es dazu und wie war auf jeden Fall, wir denken da immer, dass das ungefähr so ein Jahr ist, wie ist dieses letzte Jahr abgelaufen und wie ist es dazu gekommen, dass es letztendlich, ja, bezeichnet man das faktisch, zu diesem Mord kommt.
Ein Blick auf den Spielzettel verrät, es gibt nur einen älteren Schauspieler, André Jung. Ja. Sie selbst sind, wenn ich das sagen darf, Jahrgang 1985. Da wird schon klar, dieses Ehepaar wird auch nicht so auf die Bühne gebracht, wie man das im Film von diesen zwei großartigen älteren Darstellern gesehen hat. Wen spielen Sie?
Ich verkörpere, ich sag mal, auch eine Anne Laurent.
Seine Frau.
Genau, seine Frau. Wir haben aber auch noch einen Tänzer, der mit auf der Bühne ist und den Tod symbolisiert oder die Tote an Laurent. Und dann haben wir aber auch noch ein kleines Kind, wo man sehen könnte, ah ja, natürlich, in einem gelebten Leben steckt ja auch immer die frühe Kindheit drin oder die Jugend oder die Frau mittleren Alter, die ich nun mal verkörpere. Und dann haben wir auch noch einen Statistinnenchor von MünchnerInnen, die, ich würde sagen, alle so 70 aufwärts, also der Älteste ist 95, die nochmal so eine Art Gesellschaft des Alters darstellen. Und wir alle miteinander spielen diese Anne Laurent und geben damit eigentlich Einblicke in ein ganzes Leben von einem Menschen.
Ist das etwas, was sozusagen im Mittelpunkt dieses Abends steht, von dem Film ausgehend eine neue Welt auch auf die Bühne zu bringen?
Ja, und vielleicht Fragen deutlicher zu stellen. Also wir beschäftigen uns auch viel oder haben uns jetzt in den Proben auch viel mit Sterbehilfe beschäftigt. Der Chor oder die Menschen in diesem Chor haben auch ihre Geschichten erzählt und teilweise kommen diese Geschichten auch mit auf die Bühne. Michael Haneke hat ja zum Beispiel gesagt, ich erzähle eine Geschichte und diese Geschichte erzähle ich ganz explizit. Ich erzähle aber keinen außergewöhnlichen Schicksalsschlag, sondern ich erzähle eine Geschichte über das Älterwerden, was uns allen widerfahren wird, wenn wir nicht zu früh sterben. Und meistens geht das Älterwerden mit Gebrechen einher. Und das im Prinzip stellen wir über den Chor auch dar, dass man sagen könnte, naja, wir schauen in die Welt und alle haben mit diesem Thema zu tun. Und jetzt schauen wir uns die Geschichte von Georges und Anne an. In unserer Inszenierung kommen aber auch die Geschichten dieses Laienchors auch vor. Also das hat sicherlich eine andere Explizität in unserer Inszenierung, als der Film es in seiner Brillanz schafft.
Es wird ja derzeit sowieso viel über Sterbehilfe gesprochen. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat 2020 das Verbot einer Beihilfe zum Suizid aufgehoben. Gerade erst in diesem Monat ist im Deutschen Bundestag ein Gesetz über eine klare Regelung der Sterbehilfe nicht zustande gekommen. In Österreich ist der assistierte Suizid seit dem 1. Januar letzten Jahres legalisiert. Im Film geht es eigentlich gar nicht so sehr um Sterbehilfe. Das steht da gar nicht wirklich so richtig zur Debatte. Es passiert dann auf eine ganz schreckliche Weise, wenn man so will. Ist das also auch eine rechtliche Frage, die auf der Bühne diskutiert wird? Also ganz konkret, was muss sich ändern?
Nein, also wir machen keinen politischen Abend und wir gehen auch nicht explizit in diese Diskussion rein. Ich glaube, wenn man sich den Abend betrachtet und gerade durch die Geschichten auch der Statistinnen, fragt man sich, wie kommt man auch zu einem selbstbestimmten Tod? Und ist ein selbstbestimmter Tod nicht in jedem Fall gerechtfertigt, wenn er wirklich ganz alleine von der Person entschieden werden kann? Also wir führen keine politische Debatte, aber ich glaube, wenn man sich die Inszenierung betrachtet, schwingt diese Frage mit. Und natürlich in dem Film, das ist ein sehr, sehr hartes Ende. Und der Film heißt ja auch Liebe und nicht Tötung zum Beispiel. Und dass diese Fragestellung, ja, hat Herr Haneke einem natürlich ins Herz gehauen, würde ich sagen. Da wird ein geliebter Mensch umgebracht und der Film heißt Liebe. Deswegen befragt man sich, geschieht dieser faktische Mord vielleicht aus Liebe?
Was natürlich typisch ist für die Filme von Michael Haneke, ist, dass man da nicht in irgendeiner Weise zufrieden rausgeht. Das ist sehr beklemmend und auch ein bisschen hoffnungslos. Man sagt ja eigentlich, man muss sich mit dem Thema Tod und dem Sterben irgendwie mehr auseinandersetzen. Wir verdrängen das. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Betrachten des Films hatte ich eigentlich wieder eher das Bedürfnis, das zu verdrängen, weil man irgendwie gar nicht weiß, wie in einer solchen Situation irgendwie etwas Positives noch entstehen könnte, so wie der Film das schildert. Ist der Theaterabend da vielleicht ein Stück weit bemüht, eine andere, vielleicht sogar konstruktivere Perspektive zu geben?
Interessante Frage. Ich hatte gerade das Gefühl, Ihre Frage klingt sehr sachlich und ich glaube, unsere Inszenierung ist nicht sehr sachlich, sondern eher sehr poetisch und sehr träumerisch, also sehr in diesen Erinnerungen, auch sehr surreal. In dem Film gibt es eine Sequenz, da hat Georges einen Albtraum. Diese Szene hat die Inszenierung sicherlich auch beeinflusst, diese Albtraumhaftigkeit und diese Erinnerung und gerade auch das Verschwinden zum Beispiel der Figur der Anne in einer Aufsplittung mehrerer Personen und auch, dass ich zum Beispiel auch in die Tochter reinmorfe und wieder zurück und dieses kleine Kind ist immer an meiner Seite. Also wir gehen, glaube ich, nicht sehr sachlich und konstruktiv und rational vor, sondern, glaube ich, sehr poetisch, surreal. Und dann bricht bei uns natürlich extrem die Realität ein, weil es unglaublich bewegend und berührend ist, wenn der Statistinnenchor von den jeweiligen Leiden spricht oder Schicksalsschlägen, die sie erfahren haben und die extrem unterschiedlich sind. Und da merkt man, wie nah das Thema ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich denke, wenn ich unten im Zuschauerraum sitzen würde und neben mir eine Zuschauerin sitzt, die ich ja gar nicht kenne, würde ich vielleicht denken, stimmt, und was hat sie eigentlich erlebt? Also wir sind ja meistens alle nicht frei von Schicksalsschlägen. Und vielleicht hat die Inszenierung diese Kraft, dass sie sehr surreal ist, aber dann diese Realität unglaublich authentisch kommt, weil wir natürlich diesen Statistinnenchor haben.
Sagt Katharina Bach. Sie spielt mit in Amour nach Michael Haneke unter der Regie von Karin Henkel. Das Gespräch haben wir vor der Sendung, kurz vor der Generalprobe, aufgezeichnet. Die Produktion hat Premiere morgen Abend bei den Salzburger Festspielen. Die erste Kritik hören Sie wie immer bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Das rumänische Temeswar hat bereits die zweite Halbzeit seines Kulturhauptstadtjahres begonnen, mit vielen Veranstaltungen, Konzerten und Events. Die drittgrößte Stadt Rumäniens gilt als weltgewandteste im ganzen Land und blickt auf eine jahrhundertewährende multikulturelle Geschichte zurück, mit ungarischen, deutschen, serbischen Minderheiten und einer jüdischen Bevölkerung. Und so wundert es auch nicht, dass hier ein deutsches Staatstheater Temeswar zu finden ist. Susanne Burkhardt hat für uns das Haus besucht.
Es gibt Momente, da fällt dem Intendanten des Deutschen Staatstheaters Temeswar plötzlich ein, wie außergewöhnlich sein Arbeitsplatz doch ist.
Wo sich anderorts Menschen bekriegen wegen den Unterschieden zwischen ihnen, dass wir hierzulande in dieser gewachsenen Multikulturalität leben und arbeiten in einem und dem gleichen Gebäude.
Dann bemerkt Lucian Vajandan.
Dabei ist uns so ein Reichtum im tagtäglichen Umgang mit diesem Erbe gar nicht mehr so bewusst. Also wir empfinden es nicht mehr als etwas Besonderes, dass man im gleichen Gebäude mal auf Ungarisch, mal auf Deutsch, auf Rumänisch probt, mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturräumen kommend.
Einem Haus also, das im schönsten Sinne als multikultureller Ort bezeichnet werden kann. 1953 entsteht hier die deutsche Abteilung des Staatstheaters Temeswar. 3 Jahre später wird daraus das Deutsche Staatstheater Temeswar. Ein großer Name für ein Haus mit 100 Zuschauerplätzen, öffentlich finanziert mit einem festen Stamm von über 100 Mitarbeitern, 5 bis 7 Produktionen pro Jahr. Der Eingang unscheinbar in einer Fußgängerzone im Zentrum Temeswars, im Gebäude des Kulturpalastes.
Das ist das einzige Gebäude weltweit, wo Berufstheater in 3 verschiedenen Sprachen gespielt wird. Außer der Oper gibt es hier das rumänische Nationaltheater, das ungarische Staatstheater und das deutsche Staatstheater. Insgesamt teilen sich diese 4 Häuser 2 Bühnen in diesem Gebäude.
Wer kommt denn da?
Gezeigt wird hier, was auch auf vielen deutschen Bühnen zu finden ist. Musikalische Stücke, zeitgenössische Dramatik und natürlich beliebte Klassiker. Regisseur Krzysztof Szabo bringt in seiner Version des Shakespeare'schen Sommernachtstraum mehr als 20 Schauspieler und Schauspielerinnen auf die Bühne. Ein Riesenkraftakt. Das Spielniveau sehr unterschiedlich, die Aktualisierung mit politischer Protestrahmenhandlung vielleicht etwas gewollt. Für die rumänischen und englischen Übertitel sorgt an diesem Abend Dana Bordianu. Die in Rumänien berühmte Musikerin und Schauspielerin steht hier sonst selbst auf der Bühne. Seit über 30 Jahren gehört sie zur Theaterfamilie des Deutschen Staatstheaters. Angefangen hat die Frontfrau einer Metalband hier einst mit deutschen Volksliedern.
Wir hatten bunte Abende hier im Theater und wir hatten auch schwäbische Abende, denn hier heißen die Deutschen irgendwie Schwaben. Ganz andere Schwaben als die Schwaben in Deutschland.
Banater Schwaben, so heißt die deutsche Bevölkerungsgruppe in der Region Banat, also rund um Temeswar, seit Ende des Ersten Weltkrieges. Wie viele ihrer Landsleute hat Dana Bordianu einen deutschen Kindergarten und eine deutsche Schule besucht. Rumänisch kann sie zwar, aber
ich denke Deutsch und Englisch.
Während im Banat mit Heimatfestivals und Volksmusik oftmals eine eher altertümliche Tradition des Deutschen lebendig gehalten wird, versteht sich das Deutsche Staatstheater Temeswar längst auch als zeitgenössisches politisches Theater. Lädt im Herbst zum europäischen Theaterfestival Eurotalia Produktionen aus Rumänien und Europa zu Gastspielen. Neben dem Dokumentarstück Menschen zu verkaufen. Über den Freikauf von Rumäniendeutschen im Kommunismus lief hier mehrere Jahre ein Stück mit dem Titel Tagebuch Rumänien, Temeswar. In dem wurden die Biografien verschiedener rumänischer DarstellerInnen erzählt. Derzeit entsteht ein Stück, das sich mit der Geschichte des Hauses befasst.
Ein Dokumentationstheater zu einem Anschlag, der sich in diesem Gebäude vor 85 Jahren ereignet hat, im November 1938. Es war ein antisemitischer Anschlag aus Anlass der Tournee der damals sehr bekannten, beliebten jüdischen Schauspielerin Südi Thal. Das thematisiert auch dieses Theater. In diesem Falle wird das unsere erste Koproduktion sein mit dem jüdischen Staatstheater aus Bukarest. Das gibt es auch neben dem Kirschgarten und dem Sommernachtstraum.
Autor des Stücks ist der Stadtschreiber der Kulturhauptstadt Thomas Perle. Er lebt eigentlich in Wien, ist wie Dana Bordianu in Rumänien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen, dreisprachig und jetzt für ein Jahr zurückgekehrt.
Ja, Eltern, die
ausgewandert sind in den Westen, damit wir Kinder es irgendwann besser haben. Und das ist ein ganz anderes Land, das sie damals verlassen haben oder das wir damals verlassen haben. Ja, darf es einfach mit neuen Augen sehen, würde ich sagen.
Thomas Perle gibt auch Schreibworkshops an der deutschsprachigen Lenau-Schule. Hier, wo Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller einst Abitur machte, entstand vor 20 Jahren auch ein Kinder- und Jugendtheater. Das beschert heute dem Deutschen Staatstheater Nachwuchs und Publikum, die es dringend nötig hat.
Nicht nur Schauspieler, sondern auch Übersetzer, Dramaturgen, Organisation. Und ich finde, dass auch das Publikum umgestaltet wurde. Denn es gibt jetzt nicht nur ein Publikum, das volkstümliche Stücke gucken kommt. Ich finde, das Publikum hat einen feinen Geschmack bekommen, was Theater halt und Musik bedeutet.
Denn auch wenn Temeswar heute eine weltoffene, lebenswerte Stadt ist, der Exodus Richtung Westen hält an. Die deutsche Minderheit wird immer kleiner.
Richtung Deutschland, Richtung Österreich, Hauptsache irgendwo in den Westen.
Deutsch lernen also als Chance wegzugehen. Für Dana Bortiano ist Weggehen keine Option.
Also für mich persönlich, ich würde Rumänien nicht verlassen. Ich habe hier alles, was ich brauche.
Solange es ein Publikum für ihre Arbeit gibt, sorgt sich Dana Bortiano nicht um die Zukunft des Deutschen Staatstheaters Temeswar.
Susanne Burkhardt über das Deutsche Staatstheater Temeswar. Am 21. September wird übrigens in der Synagoge der Innenstadt schon mal ein Fragment aus Thomas Perles neuem Stück gezeigt, mit dem er sich als Stadtschreiber der Kulturhauptstadt verabschiedet und seine Tätigkeit am Deutschen Staatstheater Temeswar beginnt.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Lissy Timmersch, der künstlerischen Leiterin des Theaterhauses Jena. Auch in ihrem großen Theatermoment kehrt ein Thema unserer Sendung zurück, der Umgang mit dem Sterben.
Glaubst du an die Vorhölle, an das limbische System?
Meine geniale Stelle war bei diesem Moment, dass Christoph Schlingensief auf der Bühne war. In Amsterdam war das Holland Festival schon vor Jahren.
Ich bin nicht mehr der, der ich bin.
Und er war dann schon krank und er hat mit seiner eine Kirche der Angst gespielt und das waren unglaublich schöne Inszenierungen, wo für mich irgendwie das groteske Theatrale so schön zusammengefasst war mit dieses Private und seine biografische Erzählung eigentlich.
Uns hat man jedenfalls noch nicht beerdigt.
Halleluja!
Halleluja!
Ich glaube, er stand da auf der Bühne. Und um ihn herum, es gab so einen Tisch und das war so wie dieses letzte Abendmahl. Und er stand ein bisschen wie Jesus so ins Mitten und da waren so alle seine Freunde und Schauspielerinnen und MusikerInnen um ihn herum.
Es ist alles ganz tot und es ist alles ganz kalt.
Und das war sehr berührend und man wusste auch, er ist sehr krank und es kann sein, er lebt nicht lange mehr. Und das hat er sehr klug und gut inszeniert.
Der Papst, der muss da wirklich nicht ganz in Ordnung sein. Der zwingt uns, Kondome zu nehmen.
Es gibt da keine Regeln. Er hat so seinen eigenen Stil gemacht. Und das hat sehr gut funktioniert, dass man sich nicht fragt, so, ja, Theater, das muss man so oder so machen. Aber es ist einfach so gemacht, wie er es sich total radikal vorgestellt hat.
Lass euch nichts erzählen. Man glaubt an eine Zukunft, die wir bestimmen werden und niemand anderen.
Fluxus!
Und irgendwie so biografische Elemente verschneidet mit Wagner oder so. Das fand ich echt genial.
Lissy Timmersch, Leiterin des Theaterhauses Jena, über Christoph Schlingensiefs Eine Kirche der Angst. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.